Welcome to Wild and Witchy, deinem Podcast rund um Magie und Hexerei. Hallo, du wunderbares und magisches Wesen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild and Witchy. Ich bin Chiara, ich bin Hexe, Coach, Autorin und Mentoring for Witchy Women. Und heute gibt es eine Folge, ja, die euch in verschiedenen Variationen gewünscht habt. Nämlich einmal habe ich ganz oft von euch geschrieben bekommen, hey, hol dir Tunrita in den Podcast, also Annette von Tunrita. Und die anderen wollten etwas über Wölvers hören. Und das habe ich doch einfach mal kombiniert und mir Annette von Tunrita zum Thema Wölver in den Podcast eingeladen. Und ja, den kleinen, aber feinen Deep Talk dazu hört ihr jetzt. Viel Spaß. Hallo meine Liebe, schön, dass du die Zeit gefunden hast, in den Wild & Witchy Podcast zu kommen. Und magst du dich erstmal vorstellen?
Ja, hallo. Vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und Gelegenheit habe, über meine Themen zu sprechen. Mein Name ist Annette Baumgarten. Ich gebe vor allem Kurse zum Thema nordischer Schamanismus, Magie, tatsächlich auch Alltagsmagie und eben einen großen Kurs, der nennt sich Weg der Wölver. Und da geht es eben darum, ja, das wirklich in dein Leben zu holen und das zu verkörpern, die nordische oder germanische Wölver und die nordische Magie. Genau. Achso, ich habe drei Bücher geschrieben, drei Bücher. Und zwar eines über den nordischen Schamanismus. Das ist ein Basiskurs im Grunde, mit dem man auch schon sehr gut arbeiten kann, in dem man einfach lernen kann, die Grundlagen des Schamanischen mit diesem nordischen Einschlag eben. Ich habe ein Buch über Alltagsmagie geschrieben, also über Zaubersprüche und wie Magie im Alltag funktioniert. Das ist sehr down to earth eigentlich. Und basierend, das ist mir immer sehr wichtig, auf alten Zaubern, also auf dem, was an Überlieferungen da ist, auf alten Handschriften und auch Märchen und Mythen. Und mein drittes Buch, in dem geht es um Runen und Runenzauber und Magie. Ja. Ich glaube, das reicht erstmal. Vielleicht hast du ja auch noch Fragen.
Ganz, ganz viele. Aber ich bleibe erstmal beim Thema. Wir hatten ja das Thema Wölver, weil das von ganz vielen sich gewünscht wurde. Also, was ist eine Wölver?
Was ist eine Wölver? Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil wir da, es kommt wahrscheinlich auch immer darauf an, wen du fragst. Also, wenn du Historiker oder Archäologen fragst, wirst du eine andere Antwort bekommen, als wenn du Praktizierende fragst. Und auch unter den Praktizierenden sind sich nicht alle einig. Darum müssen deine Hörer jetzt mit dem leben, was ich heute anzubieten habe. Die Wölva ist historisch betrachtet erstmal eine Frau. Also Wölva ist ein weiblicher Begriff. Es gibt kein wirklich männliches Pendant dazu. Es ist eine Frau oder eine Frau, die sich mit Magie, Geistern, Zauber und so weiter, den Göttern beschäftigt. Der Begriff Wölver wird oft übersetzt als Seherin. Also die Wölver ist die Seherin. Wir kennen das vielleicht, kennen einige die Edda, also die große Mythenerzählung aus Skandinavien. Da heißt eines der ersten oder das erste Lied eigentlich die Völuspá, die Weissagung der Seherin. Und da ist es ein bisschen unterschiedlich, wie einzelne Historiker zu übersetzen. Also Maria Quelhag zum Beispiel, eine norwegische Religionswissenschaftlerin, die ich ganz toll finde, die übersetzt Wölver oft als Hexe oder als Stabhexe. Und zwar deshalb, weil Wölver wortwörtlich sich auf den Begriff Wölle, das ist der Stab, bezieht. Und die Wölver ist also die Stabträgerin. Und dazu muss man wissen, dass Stab und das ist nicht einfach ein Stock natürlich gemeint und auch nicht, nicht so ein kleiner Zauberstab oder sowas, sondern gemeint ist damit schon ein größerer Stab, den man auch in den Gräbern, in den Wölfengräbern gefunden hat bei Ausgrabungen. Und Stab ist oft in den Mythen und auch heute noch in den skandinavischen Sprachen ein Synonym für Zauber oder auch Zeichen, also zum Beispiel die isländischen Galdhöstarfé kennen vielleicht einige, das sind nur der Eiðisheimur, das ist sehr bekannt, oder auch der Vélisir. Das sind magische Zeichen, und Galdhöstarfé heißt, wenn man es wortwörtlich übersetzt, so viel wie Zauberlied Stab. Also auch da haben wir das Stab drin, auch wenn auf Runen sich bezogen wird, ist immer von Stäben die Rede, also das sind auch Stab. Ne? Wir haben es noch drin in Buchstaben. Und das ist auch drin, dieses Stab. Und gilt auch nicht nur für den Begriff Völler und Stab, dass es so ein, oder Staffir, dass es so einen eine magische Komponente hat, sondern es gibt noch mehrere Begriffe für Stab, die auch alle irgendwie dann mit Zauber zusammenhängen. Also Gandalf, wie in Gandalf
Ich wollte es
übrigens.
gerade sagen.
Genau, Gandalf ist eigentlich dann die magische Stabelfe. Also in Gandalf ist eben auch ein magischer Stab und eigentlich sogar ein Stabwesen. Also das Gandalf ist nicht nur ein Stab, sondern oft ein begeisterter, beseelter Stab und das Wesen auch drin. Bei all dem kommen wir dann wieder dahin zu sagen, okay, Stab ist so ein bisschen wird wie so ein Synonym gebraucht für Zauber oder für materialisierten Zauber, für das, was entsteht, für die Kraft, die entsteht. Das ist ich schwimme gerade so ein bisschen, weil es ist ein bisschen schwierig, das wirklich ganz präzise
Ist gut.
auszudrücken. Aber wenn wir da in die Etymologie schauen, also in die Geschichte, wo kommt eigentlich das Wort Stab her? Was bedeutet das eigentlich? Dann landen wir in der indoeuropäischen Sprache bei der Wortwurzel Stab, und die bedeutet so viel wie versteifen, stützen. Ja, und dann ist der Stab letztlich die Stütze, also das, wie wir es auch benutzen, und dann ist das die Stütze der Magie, also das, was die Magie festmacht, was sie stabil macht. Und die Völva ist die Trägerin dieser Kraft. Also die Völva ist die diese magische Kraft stabil macht und in die Welt bringt. Und sie ist die am Schicksal wirklich wirkt. Also in den Mythen wird, nur sie ist die Seherin, sie erzählt also, man kann zu ihr gehen und fragen, was wird. Und dann erzählt sie das, aber in den meisten Mythen ist es auch so, dass es auch immer einen Aspekt hat von Veränderung. Also sie dreht auch am Schicksal, sie verändert das Schicksal. Und zwar durch das, auch was sie spricht. Also sprechen, aussprechen, singen, Gesang, all das sind auch wichtige Themen. Ja, das könnte man jetzt auch alles einfach mit Zauberin oder Seherin übersetzen, natürlich. Aber für mich, so wie ich das heute lebe und so wie ich es auch weitergebe, ist Völva letztlich die Schamanin, Zauberin in einem nordischen Kontext, und vor allem ist das wichtige Thema da die Hingabe. Also bei der Völva ist es wirklich, da dreht sich das ganze Leben eigentlich darum. Da wird es also, da ist diese Verbindung mit Geistern, Göttern, Ahnen, Schicksal, mit den Nornen, mit den Göttinnen, ist dann wirklich der Kern des Lebens. Also es ist wirklich eine Manifestation von Magie, von Zauber oder wie man das auch immer nennen will. Also ja,
Also
Hoffnung
im
auch.
Prinzip eine Völva ist was, was man dann auch eigentlich nur hauptberuflich machen kann, weil es halt wirklich das ganze Leben.
Ja, es ist kein Hobby. Genau, es ist kein Hobby. Also die Völva ist letztlich auch die Go-To-Person bei allen möglichen Sorgen, die man hat, derer man mit normalen Mitteln nicht mehr Herr wird. Also das heißt nicht, dass ich mich um jeden kümmern kann, der bei mir vor der Tür steht und Hilfe sucht. Das ist mir natürlich nicht möglich, auf jede Nachricht, jede E-Mail und so weiter zu antworten. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich für die Menschen in meinem Umfeld da bin, für meinen Stamm, für meine Leute, für meine Familie, ne? Also für meine Großfamilie. Genau. Und das ist eben auch das, was ich weitergebe oder versuche weiterzugeben, diese Hingabe. Und natürlich ist es heutzutage so, dass jeder von uns braucht auch Brotberufe. Also ich habe viele, viele Schülerinnen, viele Teilnehmerinnen, die natürlich nicht hauptberuflich Seherin oder Wölber oder was auch immer sein können, sondern die natürlich normalen Tätigkeiten nachgehen. Aber der Punkt ist gar nicht so sehr, womit verbringe ich meine Zeit, sondern der Punkt ist wirklich so diese innere Haltung, also das, dass man morgens eben schon aufsteht und das einfach spürt, dass man einfach spürt, wenn man draußen spazieren geht, die Beseeltheit der Welt wahrnimmt und so weiter. Also das ist eine Lebenseinstellung. Also es ist keine Rolle, in die ich hin und wieder mal, nur abends ab 18 Uhr bin ich Völver und
Also,
nicht,
das
das
ist mal
funktioniert nicht.
praktisch mit jeder Pore sozusagen.
Genau, so, also so würde ich das übersetzen für die heutige Vulva. Ich weiß natürlich nicht, wie es damals war. Also die Vulva ist ja letztlich eine Figur aus der Geschichte, aus der skandinavisch-nordischen Geschichte vor allem. Wir hatten auch weiter im Süden, also im heutigen deutschsprachigen Raum, hatten wir natürlich auch solche Frauen. Die werden auch erwähnt in älteren Texten bei Tacitus oder bei Caesar, finden wir die erwähnt. Aber man weiß natürlich gar nicht so richtig viel über sie. Man weiß nicht, wie haben sie ihre Tage verbracht, wie haben sie wirklich gelebt. Und auch über die skandinavischen Wölben wissen wir natürlich nur einen Bruchteil dessen, was es zu sehen gibt. Und naja, der wichtige Punkt bei der Vulva ist natürlich auch so die Ausrichtung, also die magische Ausrichtung, dass es eben um nordisch, germanisch, europäische Themen geht. Also das, ja, das ist natürlich ich sag mal, das ist eine Geschmacksrichtung, ne? Ob man das mag, diese kulturellen Geschichten. Aber es ist natürlich eine mythische Geschmacksrichtung. Also als Völver hat man eben mit den nordischen Göttern zu tun, mit Freya und Frey und Odin und Thor, mit Riesen und Trollen und nicht mit der griechischen Mythologie jetzt zum Beispiel. Also Hekate ist natürlich auch zum Beispiel so eine Hexengöttin. Und eine Göttin des Zaubers, aber Hekate ist jetzt nicht unbedingt, wo man sagen würde, ja, Anhängerinnen der Hekate sind alles Wölfen. Wölfe. Nur. Das wird man, glaube ich, nicht sagen. Also das wird, glaube ich, auch, würden auch die Hekate-Priesterinnen oder Anhänger sind, glaube ich, auch nicht so nennen. Genau.
Ich bin eine Anhängerin von Hekate, aber ich bin bisher noch keine Vulva. Also kommt vielleicht noch, für mich schließt sich das alles niemals aus.
Nein, nein, also so war
Aber
das auch nicht gemeint,
nee,
aber
das habe ich auch nicht verstanden.
genau.
Aber wie wird man eine Vulva? Also, gibt es irgendwas, was so eine Vorkenntnis, die man haben sollte? Oder irgendwas, was man im Vorfeld schon, bevor man sich auf den Weg macht und sagt, ich werde jetzt eine Vulva, was braucht man dafür?
Da sind wir natürlich auch wieder bei dem Thema, da kommt es drauf an, wen du fragst. Es gibt ja mehrere Frauen auch im deutschsprachigen Raum, in Skandinavien natürlich auch, die für sich diesen Titel beanspruchen oder die von ihren Leuten so genannt werden. Und da sind auch da gibt es durchaus eine Diskussion, wer darf sich, ne, wie immer bei all diesen alten Titeln, wer darf sich eigentlich so nennen, wie wird man das und was macht es aus? Für mich ist der wichtige Punkt tatsächlich die Vision, der Seelenflug, und der Kontakt zu den Spirits, zu den Geistern. Für mich ist das in erster Linie die Fylkja. Das ist ja, Schutzgeist im Nordischen, ist auch ein weiblicher Schutzgeist, also zumindest in den Mythen erscheint die Fylkja immer weiblich. Und dann die verschiedenen anderen Spirits. Das heißt, was es vorher braucht, ist, zumindest wenn man bei mir diesen Weg machen möchte, wäre das, dass man erstmal so ein Basiswissen grundsätzlich im Schamanismus und im nordischen Schamanismus bekommt. Also das heißt, man lernt den Seelenflug, man lernt die Götter kennen. Für mich gehören auch Runen dazu, obwohl das kein klassisches Wölfenwissen wäre. Also kein Wissen, das jetzt, wo wir in den Mythen ausmachen können, alle Wölfen konnten auch Runen schreiben, lesen, ritzen, zaubern. Also das nicht, aber für mich gehört das dazu. Die Runenmagie. Ja, das ist so das Grundsätzliche. Also da muss ein Interesse für vorherrschen und dann geht man eben ganz langsam diesen Weg. Letztlich erfolgt heute die Ausbildung in meinen Augen zur Vulva vor allem durch die Geister, also durch den Kontakt mit der Anderswelt, durch die Geister, durch die Götter und durch das, was man dann erfährt. Also Seelenflug wäre jetzt für mich die wichtigste Voraussetzung.
Was genau ist der Seelenflug?
Seelenflug heißt, man kann auch sagen, schamanische Reise. Das bedeutet also, man versetzt sich in Trance durch eine beliebige Methode, durch Trommeln zum Beispiel oder auch durch Gesang von anderen. Das wäre sehr klassisch für die Völva oder für das, was wir wissen über sie, ist, dass sie oft mit einem Chor durch die Gegend gezogen ist. Es gibt eine isländische Saga, in der ist die Rede davon, dass eine Völva mit 15 Jungen und 15 Mädchen durch die, also es ist ja eine Riesentruppe, eine große Entourage durch die Gegend gezogen ist, die dann alle für sie gesungen haben, wenn sie ihren Zauber gewirkt hat. Das tue ich übrigens nicht. Ich habe keine 30 Sänger, die für mich singen. Ich muss immer für mich alleine singen. Aber tatsächlich, genau, also die Trance, der Trance-Zustand ist eine wichtige Rolle. Dann die, das Austreten sozusagen aus dem Körper, das Betreten anderer Welten und in dieser, auf dieser Reise, auf diesem Seelenflug, der Kontakt mit Göttern, Geistern, Ahnen. Und in der Lage zu sein, sich daran auch zu erinnern, natürlich, und das wieder mitzubringen auf die andere Seite, ins Hier und Jetzt mitzubringen, um eben den Wandel zum Wohle auch bewirken zu können. Ja, das wäre der Seelenflug auf jeden Fall.
Weil schamanische Reisen kenne ich. Ich mache die hauptsächlich, die Neopagan heißen sie jetzt, glaube ich, in der Sinn, die ich mache. Du machst dann die nordischen.
Genau, nordischer. Ja, aber letztlich fällt es natürlich in denselben Bereich. Also grundsätzlich, die Technik ist ja auch immer dieselbe. Also das Wichtige ist die Trance, das Heraustreten aus dem Körper, das Betreten anderer Welten, das Finden seines Schutzgeistes oder seiner Schutzgeister und dann das Wirken damit. Ne? Das
Eben. Im Endeffekt sind es einfach nur andere sozusagen Wege zum Ziel.
Ja, genau. Darum habe ich gesagt, es hat ein bisschen auch, ist es wie so verschiedene Eiscreme-Geschmäcker. Also es ist jetzt sehr platt ausgedrückt, natürlich sehr einfach, aber hat natürlich was davon. Der eine fühlt sich halt mehr zu Hause mit so einem nordischen Weltbild, andere fühlen sich mit anderen Weltbildern, zum Beispiel mit griechischen Ideen zu Hause. Und das finde ich ist auch völlig okay. Also es ist ja auch nicht so, dass ich das nicht kombinieren lässt oder man, also es passiert ja, also es, ne, du sagst es ja selber, also es gibt ja Menschen, die mit unterschiedlichsten Pantheonen arbeiten. Das ist ja auch okay.
Das ist ja heutzutage das Schöne bei uns, in unserer magischen Welt in dem Sinne, dass wir halt wirklich einfach gucken können, okay, was interessiert mich, was liegt mir, was macht mir Spaß? Und es ist nicht so, dass wir einfach einen super eingefahrenen Weg gehen müssen, dann irgendwann merken, ach, es ist gar nichts mehr meins. Aber auch hätte ich mich doch lieber mal woanders mit beschäftigt, hätte ich mich doch lieber mit den Kelten oder den Germanen oder so beschäftigt. Aber jetzt sitze ich hier mit den Griechen und habe keinen Bock mehr.
Genau. So ist es eben heute nicht, glücklicherweise. Und wir adaptieren ja auch viel. Also eben, weil wir ja vieles ja gar nicht wissen, wie das gemacht wurde. Und insbesondere bei nicht schriftführenden Kulturen, die jetzt nicht haufenweise Schriftberge hinterlassen haben, wie was funktioniert und Lehrbücher, haben wir ja auch nicht. Da muss man ohnehin ja interpolieren sozusagen und sich woanders her das holen von dem, was man glaubt, was dazugehört. Und dann bekommt man natürlich auch, gerade wenn man schamanisch wirkt, also sprich mit Visionen und mit Geistern, kommen ja auch Hinweise von der anderen Seite, also aus den anderen Welten, die einem dann auch sagen, Mensch, guck doch mal in die Richtung, guck doch mal hier hin und so kommt natürlich vieles zusammen. Also ich habe ja in meinem Leben da auch schon einiges an Fragen hinter mich gebracht. Also ich habe jetzt seit vielen Jahren das Gefühl, ich bin zu Hause angekommen. Ich sage immer, das ist mein spirituelles Zuhause, wo ich mich jetzt bewege. Aber ich habe vorher sehr viele unterschiedliche Wege ausprobiert und kennengelernt und manchmal nur hineingeschnuppert, manchmal auch sehr tief eingestiegen. Und von daher, ja, ich finde das auch sehr schön heute. Es ist auch frei, ne? Wir haben nicht nur den, es ist nicht nur ein Nachteil, dass wir diese Anleitung nicht haben, sondern es ist auch ein Vorteil. Wir haben auch eine große Freiheit dadurch.
Genau, vor allem können wir dadurch auch einfach jeder für sich die eigene magische Praxis entwickeln. Weil es halt eben nicht dieses gibt, okay, du musst Tarot können, du musst pendeln können, du musst die Runen beherrschen, sondern okay, mir liegt Tarot nicht, mir liegt Runen nicht, was kann ich stattdessen machen? Ach, ich gucke gerne in Glaskugeln, zum Beispiel. Und das ist halt da, ich meine, ich weiß, bei Anfängern, die schreckt das in der Regel meistens ganz, ganz stark ab, dieses, okay, und womit muss ich jetzt anfangen? Was muss ich als Hexe unbedingt alles können? Dann so, was interessiert dich denn? Damit fängst du an.
Genau, das sehe ich auch so. Also da bin ich ganz bei dir.
Gibt es irgendwelche absoluten Basics, wo du sagst, okay, die muss man aus dem FF können, damit man da wirklich tief einsteigen kann oder halt diesen Weg einer Vulva auch gehen kann?
Naja, für mich ist das ein Weg, also nichts, was wirklich abgeschlossen ist. Also ich würde auch nicht sagen, ich bin fertig, sondern ich lerne immer noch. Ich lerne jeden Tag aus unterschiedlichsten Quellen, von unterschiedlichen Menschen. Darum kann ich das jetzt tatsächlich nicht beantworten. Ich kann nur sagen, dazu gehört für mich aus dem FF tatsächlich das Interesse, also das Interesse an der Welt, an den Menschen und daran etwas bewirken zu wollen und offen zu bleiben. Ein offener Horizont gehört für mich dazu, also ein offener Geist, dass man bereit ist, über den eigenen Tellerrand zu schauen. Aber das sind alles keine Sachen, die man lernen kann. Ne? Also auf diesem Weg dazu gehört für mich, dass man sich mit den Mythen beschäftigt, dass man die Mythen lernt, dass man auch lernt, sie wieder zu erzählen auch, dass man lernt, die unterschiedlichen Bilder, die dort beschrieben werden, also welche Metaphern sind in den Mythen eigentlich wichtig, dass man da so ein Gefühl für entwickelt, für Mythen und für Erzählungen. Natürlich gehört zur Seherin gehört eben dann auch das Sehen irgendwann, also das Sehen des Wirts oder das Sehen des Schicksals, könnten wir jetzt fast noch eine Sendung dann wahrscheinlich drüber machen, über was ist eigentlich Schicksal und über diesen Schicksalsbegriff. Das ist
auch sehr ganz gerne.
Einfach. Aber grundsätzlich gehört das natürlich zur Vulva einfach dazu. Also dieses Sehen über den Tellerrand hinaus, hinter die Schleier schauen, in die Geisterwelt schauen, Kommunikation mit den Geistern, mit den Verstorbenen auch. Also aber das ist alles, das lernt man auf diesem Pfad. Also das ist einfach Teil des, wenn man diesen Weg geht, dann kommt das.
Also das kann auch jeder lernen, auch wenn man bisher noch nicht irgendwie groß drin ist mit drittem Auge geöffnet oder Kontakt zur Geisterwelt.
Ja, auch das gehört wieder zu diesen Fragen, ne? Wenn du fragst, also es gibt ja viele, die sagen, sowas muss angeboren sein oder man muss einer bestimmten Linie entsprechen oder das kann nicht jeder. Persönlich bin ich der Ansicht, dass jeder von uns über diese Fähigkeiten grundlegend verfügt. Die Frage ist, bin ich auch bereit, dem mein Leben zu geben, dass ich diese Fähigkeiten erweitere und dass ich diesen Weg gehe. Ne? Also jeder von uns kann laufen, also es sei denn, dass irgendwelche Dinge das verhindern wirklich, aber normalerweise ist es nur zu uns Menschen gehört, laufen, sprechen, singen, all diese Dinge, aber das bedeutet ja noch lange nicht, dass wir sie alle auf einem Niveau lernen, dass wir deswegen auch Eintritt bezahlen würden, um denjenigen dann in der Oper zu hören. Aber wenn jemand genug Energie und Kraft und Zeit und Hingabe da reingeht, dann kann es fast jeder erreichen. Also Talent, klar, es gibt Talent, es gibt Talente, auch im Magischen, unbestreitbar gibt es Menschen, die besondere Dinge schon mitbringen, wo besondere Fenster einfach schon offen sind. Aber ich finde nicht, dass das eine Grundvoraussetzung ist. Ich bin wirklich der Ansicht, wer es lernen möchte, der kann es lernen. Was es braucht, ist wirklich Hingabe und Priorität im Leben drin.
Ja, das ist cool, weil für ganz viele Sachen gibt es ja dann so sollte man bestimmte Techniken erlernt haben bereits, damit man da sozusagen Fuß fassen kann. Und das finde ich dann ganz cool, wenn das in dem Sinne etwas ist, wo man sagen kann, okay, ich habe keine Ahnung, ich kann weder meditieren, noch kann ich channeln, noch sonst irgendwas, aber ich gehe jetzt mal los. Was
ja,
natürlich dann auch die Angst nimmt, dass man da drin komplett versagen kann oder es nicht, dass man irgendwie noch irgendwas, dass man halt nicht genug ist, dieses Nicht-Genug-Sein, bevor man irgendetwas startet. Das gefällt mir sehr gut.
Bestimmt, diese Sorge haben viele, meiner Ansicht nach, tatsächlich ist sie unbegründet. Also ich erlebe das ja auch oft, es gibt viele Kurse, mittlerweile sehr viele Online-Kurse vor allem, aber natürlich auch live. Und da erlebe ich das natürlich auch oft. Und diese große Angst davor, was, wenn ich nichts sehe, was, wenn ich nichts höre, nichts wahrnehmen kann. Aber meiner Beobachtung nach, jetzt auch nach vielen Jahren, ist einfach, jeder von uns nimmt wahr. Wir haben einfach nur sehr gut gelernt, das auszublenden zu verschließen. Und das Einzige, was man da tun muss, ist, diese Fenster wieder aufzumachen. Und gleichzeitig gibt es natürlich die andere Seite, Menschen, die viel zu viel wahrnehmen. wo alles schwer angewandt offen ist, die ganze Zeit in der Wahrnehmung sind. Und letzten Endes ist es aber ist es dasselbe Problem, nur von der anderen Seite. Also das eine ist nicht gut, es ist ganz verschlossen, ne? Alle Jalousien sind unten, ist nicht gut. Aber dieses super offene und ich nehme alles wahr und ich kann nicht mehr einkaufen gehen, weil mir alles auffällt an allen Menschen, ist natürlich auch ungünstig. Also ich finde, es geht bei allen Pfaden, also bei allen spirituellen Pfaden, geht es darum, auch so ein gewisses Maß an Kontrolle über das Bewusstsein zu erlangen. Also wann öffne ich mich und wann verschließe ich mich auch wieder. Und das tut auch jedem gut. Also unabhängig davon, ob ich jetzt als Ziel habe, ja, ich will mich den Geistern hingeben, ich will das Leben einer Schamanin oder einer Wölbin führen. Ganz unabhängig davon tut es jedem gut, einfach dieses Maß an Kontrolle auch zu lernen über das eigene Bewusstsein und an Fokus. Das gehört eben dazu. Also, Disziplin, Kontrolle hört sich immer ein bisschen verrückt an, wenn ich das so sage, dass das zu so einem Bereich dazugehört. Aber ich finde, gerade im magisch-spirituellen Bereich ist das ein ganz wichtiges Thema.
Sehe ich auch so. Also vor allen Dingen auch dann in Kombination dessen, sich bewusst zu sein, was ich hier eigentlich gerade mache. Wo dann auch wieder für mich reinfällt, dieses, okay, sind die Gedanken, die gerade reinkommen, sind das meine eigenen oder kommen die gerade von irgendwo anders her?
Genau. Genau. Ja, also von daher, es gibt keine Basisvoraussetzung, um diesen Weg zu gehen. Die Voraussetzung ist, man geht ihn dann auch. Ne? Also sich einfach nur hinstellen und sagen, so, ich fange jetzt an und ich bin jetzt auf dem nordisch-schamanischen Pfad. Also das kommt dann nicht zu einem, sondern man muss dann schon vorwärts gehen. Aber ich glaube, das ist immer so. Ich glaube, es ist ganz egal, zu was man sich entscheidet. Es braucht immer die Praxis, das wirklich das Tun. Man muss ins Tun kommen. Nur lesen und Geschichten hören, ja, bringt einen nur ein Stück weit. Und irgendwann muss man dann laufen.
Eben die Praxis ist im Endeffekt das, wodurch wir es verinnerlichen in dem Sinne und wo
Genau.
es dann irgendwann halt ganz normal wird.
Ja, genau. Also eine gute Hexenfreundin von mir sagt immer, Magie ist nichts für Faule.
Stimmt.
Und genau das ist es eigentlich. Also egal, welchen dieser Wege man geht, das ist nichts für Faule. Also man muss trotzdem sich bemühen und anstrengen und Hingabe ist, denke ich, da immer das Stichwort.
Deswegen, ich betreue auch bei Facebook eine Gruppe, wo wir viele junge Hexen haben. Und ich habe da auch über die Jahre hinweg immer, mittlerweile sage ich so, wenn jemand Neues dazukommt, meine ich schon, die Person bleibt nicht lang. Warum? Ich so, ich glaube nicht, dass die bereit ist, dieses Ganze zu lernen, zu wissen und dann auch danach zu leben. Und meistens habe ich auch recht mit der Intuition. Aber also ich habe für mich gemerkt, gerade so in den ersten, im ersten Jahr eigentlich, da entscheidet sich, okay, bin ich so Feuer und Flamme und merke, das ist was für mich und gehe ich immer weiter oder ist es doch eigentlich nur was, ich wollte mal gucken, weil es Trend ist.
Genau. Also ich finde, du hast das gerade sehr schön gesagt, Feuer und Flamme. Man muss Feuer und Flamme dafür sein. Man muss brennen dafür. Und dann kann man eben diesen Weg auch weitergehen. Und ansonsten bleibt es halt hoffentlich bei den Basic-Fähigkeiten, die letzten Endes jedem gut tun. Also jedem, wie ich eben schon gesagt habe, jedem tut es gut, zu wissen, wie funktioniert Trance, wie funktioniert ein Seelenflug, wer sind meine Schutzgeister. Das tut jedem gut. Deswegen muss ich aber noch lange nicht auf dem langen, langen Weg zum magischen Experten, egal welche Richtung, sein. Also, das ist ja nochmal was anderes. Und wie ich vorhin gesagt habe, also diese Hingabe zu leben, ist etwas anderes, als hin und wieder mal abends eine Kerzle anzünden und ein bisschen Magie zu wirken.
Gibt es für dich einen Unterschied zwischen Wölver und Hexe?
Ach, naja, ja, also natürlich ist das sprachlich schon einfach mal ein Unterschied, Wölfe und Hexe. Aber tatsächlich finde ich, dass sich das sehr nahe ist, weil natürlich das, was Wölfen sind und was sie ausmacht, später auf die Hexen übertragen wurde. Ne? Also die Hexe ist ja auch die Seherin, die sieht, die zu der man geht, wenn man irgendwas hat, was man nicht mehr normal auf die Reihe kriegt. Da ist auch immer so ein Angstmoment beim Wort Hexe, weil man weiß ja nicht so genau, was macht die eigentlich. Und dieses Angstmoment haben wir tatsächlich auch bei der Wölver in den Sagas auch. Ja, die Beschreibung auf, dass die Wölver nicht verärgert werden darf. Weil sie sonst, während sie sieht, halt auch schlechte Sachen über denjenigen sagt, für den sie gerade was sieht. Das wäre natürlich ungünstig. Und sind wir wieder bei diesem Schicksalsbegriff, der sehr stark auch durch das beeinflusst wird, was gesagt wird. Also, dass man eine gewisse Realität in die Welt holt, wenn man sie ausspricht. Das ist auch so ein Teil des Ganzen. Und entsprechend ist da auch so ein Angstmoment bei. Und insbesondere aus der Zeit, aus der wir eben Überlieferungen haben, so sind wir ja schon nach der Christianisierung. Und da scheint es sehr stark durch, also diese Idee, dass die Völva eine Hexe ist. Also insbesondere auch dasselbe, was ja auch dieser Begriff selber ist, der nordische Zauber, gehört ja auch mit zu dem Tätigkeitsfeld der Völva. Und dasselbe wird vor allem, je später die Quellen werden, umso stärker rutscht das eben auch in die Schadensmagie, also in den Beschreibungen, dass das eben übler Zauber ist, der da gewirkt wird. Darum würde ich sagen, die Unterscheidung Hexe, Völva, also die Völva entspricht in weiten Teilen dem, was wir unter Hexe verstehen. Deswegen ist trotzdem nicht jede Hexe eine Völva, weil nicht jede Hexe natürlich diese nordische Ausrichtung so ein bisschen hat. Aber es geht in eine ähnliche Richtung.
Ja.
Ja. Hexe, sowieso ein spannendes Wort auch, ne? Hexe finde ich auch immer wieder. Ich habe gerade in einer meiner Facebook-Gruppen, hatten wir auch das Thema, wer nennt sich eigentlich hier Hexe und warum oder warum auch nicht? Und da kamen auch ganz spannende Antworten, dass eben Hexe so negativ, wie ich gerade sagte, so negativ
Ja.
belegt. Und will man das in seinem Wirken drin haben, dass man auch negativ wahrgenommen wird? Das, für mich ist es immer ein ganz wichtiger Punkt, nur zum Wohle zu wirken und zum Wohle zu wandeln. Ich fremdel auch immer mit dem Begriff Hexe so ein bisschen.
Für mich ist es, geht es eher dabei um die Rückholung des Wortes sozusagen, eben dass dieses Negative wegkommt. Ich glaube, es ist auch ein ganz großer Teil der Hexenwunde in dem Sinne, dass wir eben so eine Angst haben, uns so zu nennen. Und was ich halt auch gemerkt, was ich dann immer sehr schade finde, ist dann halt andere Synonyme eben genutzt werden. So, also gerade Wicca ist da ja ganz besonders beliebt. Sag mal, nimmst du das gerade als Synonym für Hexe oder bist du wirklich in der Religion Wicca drin? Weil das ja auch ganz vielen nicht klar ist, dass das halt eigentlich zwei unterschiedliche Sachen sind. Und deswegen, ich bin immer bei jedem, der sich traut, sich Hexe zu nennen, super happy, weil es für mich halt einfach dann in diese Richtung geht, dass wir dieses Stigmata, das irgendwann gesetzt wurde, das aber gar nichts mit uns zu tun hat, dass das dadurch wieder aufgelöst werden kann.
Ja, bin ich ganz bei dir, finde ich gut, aber ich glaube, das ist noch ein bisschen Weg, der da
Ja,
gegangen werden muss.
ja.
Wieder ganz neutral.
Ja. Ich glaube auch, die wenigsten können das, wenn sie jetzt gerade einsteigen, dass die direkt sagen können, ich bin eine Hexe. Also ich konnte es nicht. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Jahre. Ich glaube, 2020 bin ich ganz offiziell auch nach außen hin, wenn jemand fragt, ich bin eine Hexe. Und davor war das immer so dieses, ja, ich bin esoterisch und spirituell, also ganz rumgedruckst im Außen. Da wusste die Familie und die Freunde wussten es, aber alle anderen so, nee, ich bin spirituell.
Spannend, ja. Also Begrifflichkeiten sind tatsächlich, waren ja jetzt auch heute hier in unserem Gespräch ein großes Thema, weil man natürlich nie weiß, was ist im Kopf des Gegenübers, wenn er dieses Wort benutzt, Hexe. Es ist ja ein riesiges Wort, was da alles, also das geht ja von Harry Potter bis zur Hänsel- und Gretel-Hexe. Also das ist ja irre, was da drin steckt einfach.
Ich mag da einfach den Ursprung vom Wortsprung her, dieses Heckenreiter oder Zaunreiter. Dieses in
Genau.
zwei Welten stehen, das ist sowas, ja, das ist exakt das, was für mich eine Hexe ist. Und für mich halt dadurch auch das passende Wort in dem Sinne.
Ja, das stimmt. Also tatsächlich Zaunreiter oder Zaunreiten ist ja auch genau das Wort, was ich benutze. Also meine Website ist ja Tonlita, und das bedeutet genau das, nämlich Zaunreiterin. Also, das ist übrigens nicht mein Name. Also, ich werde manchmal mit Tonlita angesprochen, Tonlita, aber das ist nicht mein Name. Tonlita ist für mich ein Titel oder eine Beschreibung dessen, was ich tue. Also, Zaunreiten.
Damit bist du halt bekannt geworden.
Ja, genau, damit bin ich bekannt geworden. Das ist auch okay. Also, ich mag ja das Wort und den Namen. Es ist nur so, Also ich wurde dann auch schon mal gefragt, ob mein echter Name Rita Thun wäre. Und dann muss ich sagen, nein, nein, nein.
Das
Das
wäre
ist
natürlich auch cool.
es. Ja, oder? Aber nein, mein Name ist anders. Sander Baumgarten, genau. Und nicht Rita Thun. Oder Thun Rita. Genau, also von daher, also ich lasse mich Annette nennen am liebsten. Und aber das Zaunreiten ist genau der Begriff für das, was ich tue. Also das ist wirklich Zaunreiten. Das, was ich mache, wie ich auch den Schamanismus gerne bezeichne, weil ich auch mit dem Begriff Schamanismus immer so ein bisschen fremde und ihn herzlich vor allem deshalb benutze, weil alle anderen dann wissen, wovon ich rede. Wohingegen, wenn ich sage, ich mache Zaunreiten, dann ist das immer so ein bisschen kompliziert, sag ich mal. Ne? Dann musst du erstmal wieder erklären und dann bist du dann doch irgendwann wieder beim Begriff Schamanismus, so wie
Ja.
vorhin du auch gesagt hast. Ah ja, schamanische Reise.
Genau, schamanische Reisen, das ist was, was ich
Schamanische
mache,
Reise.
jawohl.
Genau.
Ja,
Und
das gerade auch,
ja, Begriffe sind einfach wichtig, ja.
ja, und gerade auch das Wort Schaman, das ist halt heutzutage haben wir hauptsächlich da einfach irgendjemanden, der in den Anden sitzt im Kopf. Obwohl es ja, soweit ich weiß, ursprünglich eben aus übers Russische.
Ja, also es kommt eigentlich aus einer sibirischen Sprache, aus dem Tungusischen und hat sich dann auch ins Deutsche über die Religionswissenschaft und ja, da gibt es ja auch viele Diskussionen drum. Ne? Was ist jetzt Schamanismus? Ist es wirklich nur das Sibirische oder wird es weitergefasst eben auch auf die Anden und so weiter? Und wenn man es so weit fasst, wer fällt dann eigentlich noch mit hinein? Was macht jetzt den Anden-Schamanen authentischer als jetzt andere schamanische Richtungen? Und naja, das ist auch ein weites Feld.
Ja.
Das wollen wir jetzt lieber nicht aufmachen, sonst sitzen wir hier noch
Nee,
sehr lange.
genau, sonst sitzen wir noch übermorgen hier. Ich bedanke mich für deine Zeit,
Ja, sehr gerne.
was du uns ein bisschen auf den Weg der Wölfer mitgenommen hast.
Ja, sehr gerne. Ich hoffe, es war interessant und hat ein bisschen Spaß gemacht. Und
Definitiv.
vielen Dank, dass ich kommen durfte.
Und genau, dein Instagram und Website und Co. sind dann alles in den Shownotes drin. Damit dann, wer dich bisher noch nicht kannte, dann jetzt auch den Weg zu dir finden kann.
Ja, da freue ich mich. Dankeschön.
Das war der Deep Talk zum Thema Völver mit Annette. Und ja, wie üblich findet ihr alle Infos, wo ihr auf sie aufmerksam werdet, wo ihr sie findet, in den Shownotes, falls ihr das überhaupt noch nötig habt bei ihr. Und ja, wie üblich hoffe ich, dass ihr ganz, ganz, ganz viel Spaß hattet und wieder was Neues gelernt habt. Ich auf jeden Fall. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder bei Wild and Witchy. Und bis dahin, sei gewalt.